ARD.
Hallo. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine traurige Nachricht. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, kennt vielleicht schon die Folgen 100 und 101, in denen wir den renommierten Gerichtspsychiater Peter Winkler zu Gast hatten. Für Thomas Fischer, Peter Winkler und mich waren das zwei sehr gelungene Folgen und wir haben noch am Abend der Produktion im Dezember 2023 beschlossen, dass wir künftig häufiger Fälle miteinander besprechen wollen. Allerdings hat uns Peter Winkler an diesem Abend auch gesagt, dass er sehr schwer erkrankt ist und nicht weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Die heutige Folge haben wir zusammen mit zwei weiteren Fällen am 27. Februar 2024 aufgezeichnet. Auch an diesen Tag erinnert sich unser ganzes Team sehr gerne zurück. Die Produktion lief gut und abends beim Italiener haben wir uns viele Anekdoten erzählt, über weitere Folgen nachgedacht, die Vorzüge von Vinylschallplatten diskutiert und dem Saxophonisten Jan Garbarek gehuldigt. Peter Winkler wirkte zuversichtlich und voller Tatendrang, doch wenige Wochen später ist er leider verstorben. Mit seiner Familie sind wir uns einig, dass wir die drei Folgen dieses Tages trotzdem veröffentlichen wollen. Er hätte das unbedingt so gewollt. Heute also Folge 1, die anderen beiden Fälle folgen dann im üblichen 14-Tage-Rhythmus. Wir sind traurig über den Verlust eines tollen Menschen, eines großartigen Erklärers und amüsanten Gesprächspartners. Seiner Familie gilt unser Mitgefühl.
Sprechen wir über Mord. Tatort Cockpit. Germanwings Flug 4U9525. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und ich platze gleich damit heraus. Ich weiß gar nicht, ob bei mir Freude oder Grusel überwiegen. Freude, weil Thomas Fischer und ich heute wieder unseren, darf ich das so sagen, Hauspsychiater im Studio haben. Und Grusel, weil wir einen wirklich sehr unheimlichen Fall vor uns haben. Jedenfalls sehe ich das so. Aber vor den Grusel hat der Knicke die Begrüßung gesetzt. Hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer und hallo Peter Winkler.
Danke für die Blumen mit dem Hauspsychiater.
Hallo Herr Schmidt.
Herr Winkler, Herr Fischer, zu Beginn der Verhandlung sind noch Formalitäten zu klären. Besteht bei Ihnen beiden Flugangst oder haben Sie am Ende gar eine Pilotenlizenz?
Weder noch.
Ersteres nicht mehr. Zweites habe ich mal erwogen, aber leider dann nicht mehr verwirklicht in diesem Leben.
Moment, da muss ich die Chronologie. Also Sie hatten Flugangst, dann haben Sie die überwunden und wollten dann Pilot werden, oder?
Ich glaube in dieser Reihenfolge, ja.
Wie haben Sie die Flugangst überwunden, fragen sich jetzt viele, die es auch haben.
Durch Gewöhnung. Also ich glaube, das war eine ganz normale Angst.
Abhärtung.
Ja, einfach. Durch Konzentration auf die Wahrscheinlichkeitsfragen, sagen wir so.
So versuche ich mir das auch immer schön zu reden. Und wenn schönes Wetter ist, geht das dann auch alles ganz gut. Aber wenn dann so eine Landung, ich bin mal in Stockholm bei wirklich ganz fiesem Schneetreiben gelandet, da habe ich wirklich eine Sekunde gedacht, gut, mach dein Testament.
Ja, wenn man nicht in einer Boeing 737 sitzt, kann man ja eigentlich immer davon ausgehen, dass doch erstaunlich wenig passiert.
Die Wahrscheinlichkeit dafür spricht. Herr Winkler, ist Flugangst auch irgendein Teilbereich der Psychiatrie? Wenn es da entsprechende, gibt ja unterschiedliche Kurse. Es gibt sowas wie Gewöhnungskurse. Es gibt aber auch ganz ernsthafte Therapien, glaube ich, zum Thema Flugangst.
Also vorweg, ich bin kein Spezialist für Flugangst. Mhm. Und es gilt auch da wie in der Psychiatrie in vielen Bereichen, es kommt drauf an. Ich würde sagen, wenn jemand in ein Flugzeug steigt und er sagt, ich habe ein mulmiges Gefühl und ich bin froh, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, dann ist das ganz normal. Das ist ja vermutlich eine Beklemmung, eine Angst, wie sie ganz, ganz viele Menschen haben. Wenn jemand aber beispielsweise wegen seiner Flugangst massive berufliche Probleme bekommt, also wenn es sozusagen für den Betroffenen unmittelbar schädlich wird, wenn es ihn in seinen Freiheitsgraden massiv einschränkt, wenn es negative Komplikationen hat, negative Auswirkungen hat, dann geht es in den Bereich des Pathologischen rein und dann erwächst daraus natürlich eine Behandlungsindikation und die Behandlungen sind ja vielfältig. Das Einfachste ist, man nimmt ein Beruhigungsmittel, wenn das funktioniert, Tavor oder irgendwas anderes, eine Stunde vom Start und dann sieht man die Welt ein bisschen entspannter und rosafarbener. Und wenn das nicht reicht, dann wäre das ein Feld für die klassischen Verhaltenstherapien mit Desensibilisierung und Analyse dessen, was da mit einem vor sich geht, wobei diese Therapien auch ziemlich erfolgreich sind.
In der Psychiatrie oder in der Psychologie, über diese Unterscheidung haben wir ja auch schon in früheren Fällen gesprochen. Auch wieder so ein Grenzfall vielleicht.
Also vermutlich wird niemand wegen einer Flugangst stationär in der Psychiatrie aufgenommen werden, wenn er ansonsten gut funktioniert.
Und nicht an der Luftwaffe arbeitet oder so.
Und die Verordnung von Benzodiazepinen wie Lorazepam, das ist natürlich eine Aufgabe des Psychiaters, aber die kann natürlich auch der Hausarzt verschreiben. Und wenn es um dann Psychotherapien geht, dann sind es entweder die psychiatrischen Psychotherapeuten oder die psychologischen Psychotherapeuten.
Also ich glaube, Flugangst und insgesamt so die Vorstellung, das könnte völlig außer Kontrolle gehen, das ist etwas, was den heutigen Fall auch nochmal so besonders macht, weil sich eine Angst verwirklicht, die ja eigentlich so das Maximum dessen ist, was die Flugängstlichen sich so ausmalen, was da passieren könnte. Aus Sicht des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr, zu dessen Konzern auch Germanwings gehörte, ist es ein trauriges Rätsel gewesen, was damals passiert ist. Für die Familien der Opfer eine schier unfassbare Katastrophe.
Wir alle stehen gemeinsam mit den Hinterbliebenen einfach nur vom riesigen Rätsel und wir sind traurig dabei.
Bislang ist die Absturzstelle in dem schwer zugänglichen Gebiet nur mit Hubschraubern zu erreichen. Bagger kämpfen sich durch den Wald. Sie sind dabei, eine Behelfsstraße anzulegen, von Seine-les-Alpes an die Absturzstelle.
C'est alors qu'il est seul que le copilot...
Als der Copilot alleine im Cockpit ist, bedient er den Knopf, um den Sinkflug der Maschine einzuleiten. Für dieses Handeln haben wir bislang keine Erklärung. Aber wir gehen davon aus, dass er dieses Flugzeug zerstören wollte.
Wir sprechen über das tragische Unglück des Germanwings-Flugs 4U9525, der am 24. März 2015 von Barcelona nach Düsseldorf hätte führen sollen. Isabel Demey fasst die damaligen Ereignisse zusammen.
Flugsicherung und Pilot werden gleichzeitig misstrauisch. Es ist Dienstag, der 24. März 2015, um 10.34 Uhr vormittags. Der Pilot wundert sich, dass ihn sein Co-Pilot nicht ins Cockpit lässt. Er war im Passagierraum und will zurück, doch die Tür lässt sich nur von innen öffnen. Die Flugsicherung möchte routinemäßig Funkkontakt halten, doch Germanwings Flug 9525 antwortet nicht. Am Steuer sitzt der 27-jährige Co-Pilot Andreas Lubitz. Seit 1,5 Jahren arbeitet er für Germanwings. Seine Flugerfahrung als Berufspilot beträgt etwas mehr als 600 Flugstunden. Seine Schulzeit hat er im rheinland-pfälzischen Montabaur verbracht. Im Westerwald macht er auch mit 16 seinen Segelflugschein. Nach dem Abitur beginnt er eine Ausbildung an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen. Er möchte Berufspilot werden. Seine Ausbildung und später auch seine Arbeit für Germanwings werden durch Krankheitsphasen unterbrochen. Darüber, dass er eine depressive Vorerkrankung gehabt habe, die aber abgeklungen sei, hat Lubitz die Lufthansa zu Beginn seiner Ausbildung informiert. Er muss ergänzende ärztliche Unterlagen vorlegen und darf dann seine Ausbildung fortsetzen. Doch immer wieder begibt er sich in fachärztliche Behandlung und wird phasenweise krankgeschrieben. Auch für den 24. März hat ihn ein Arzt krankgeschrieben. Ermittler finden einige Tage nach dem Absturz von Flug 9525 die zerrissene Krankschreibung in seiner Düsseldorfer Wohnung. Lubitz reicht sie nicht ein und geht zum Dienst. Es ist der Morgen des 24. März. Andreas Lubitz fliegt als Co-Pilot von Düsseldorf nach Spanien. Um 8.57 Uhr setzt der Airbus A320-211 in Barcelona auf. Eine Stunde später, um 10.01 Uhr, geht es, leicht verspätet, zurück in Richtung Düsseldorf. 144 Passagiere und 5 weitere Besatzungsmitglieder sind gemeinsam mit Lubitz in der Maschine. Kurz nach dem Abflug, die Maschine ist über dem Mittelmeer, verlässt der Pilot das Cockpit und schließt die Tür hinter sich. Andreas Lubitz verstellt den Autopilot so, dass die Maschine selbsttätig bis auf 100 Fuß sinkt. Das sind 30 Meter über dem Meeresspiegel. Zudem erhöht er die Geschwindigkeit. Die Maschine fliegt jetzt im Sinkflug direkt auf die französischen Alpen zu. Flugschreiber und Cockpit-Voice-Recorder sind die einzigen Zeugen für die kommenden Minuten. Alles wird aufgezeichnet. Die Kursänderungen, das Summen an der Tür, als der Pilot zurückkommt, später Rufen, Schreien, Klopfen, Versuche, die Tür gewaltsam zu öffnen. Andreas Lubitz reagiert nicht. Nur sein Atmen ist zu hören. Um 10.41 Uhr und 5 Sekunden registriert die Erdbebenüberwachungsstation von Grenoble den Aufschlag von Germanwings 4U9525 in den Alpen. Niemand überlebt.
Eines nochmal vorweg, egal zu welchen Ergebnissen wir gleich in der Besprechung dieser Folge kommen, die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit eines Suizids des Piloten liegt auf der Hand. Also scheint es mir auch möglich, dass diese Folge das Interesse von Menschen weckt, die selbst suizidale Gedanken haben. Wie schon in früheren Fällen möchte ich nachdrücklich darauf hinweisen, dass es zahlreiche Hilfsangebote gibt. Sicherlich das bekannteste ist die Telefonseelsorge, die Sie rund um die Uhr, wie der Name sagt, telefonisch, aber auch im Internet erreichen können. Peter Winkler, das vielleicht vor die Klammer gezogen, warum ist dieser Hinweis wichtig und was interessiert suizidnahe Personen an der Darstellung von Suiziden anderer Menschen?
Naja, was man immer wieder beobachten kann, ist, dass es zugespitzt formuliert Suizidepidemien, Suizidserien gibt. Also, dass ein Suizid, wenn er entsprechend publik gemacht wird, weitere Suizide nach sich ziehen kann. Das ist ein Phänomen, das kennen die Psychiater schon lange. Man weiß, wenn in der stationären Psychiatrie ein Patient sich umbringt, dass dann sozusagen wirklich erhöhte Wachsamkeit geboten ist, was die anderen Patienten betrifft. Aber es gilt eben in einer Zeit, in der Medien, in der soziale Medien eine ganz große Rolle spielen, kann das natürlich sehr weite Kreise ziehen. Eine der Theorien, die dahinter steckt, ist, dass eine ganze Reihe von Menschen, die suizidal sind, so eine gewisse innere Ambivalenz in sich haben. Soll ich oder soll ich nicht? Und diese Ambivalenz durch so einen äußeren Anstoß, da gibt es jemanden, der hat das gemacht und der hat das durchgezogen, sozusagen aus dem Ich verharre in das Ich werde aktiv kippen kann.
Und wird Berichterstattung über Suizide das wirklich auslösen oder nur etwas beschleunigen, was als Tendenz vielleicht da ist?
Schwierig zu sagen. Also ich würde meinen, Berichterstattung löst das nicht aus, sondern tatsächlich fördert etwas, was schon vorher da ist. Aber nur als Mosaiksteinchen in einem Bedingungsgefüge, bei dem ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen.
Ja, finde ich also sehr interessant. Mir ist gerade nur so durch den Kopf gegangen, möglicherweise könnte es ja auch sein, nur mal so assoziativ gedacht, dass diese Ambivalenzentscheidung auch dadurch beeinflusst wird, dass die Möglichkeit eines Suizids, die ja für das normale, in Anführungszeichen, Leben, Alltagsleben, ganz weit draußen ist, ganz weit entfernt ist, also hinter einer Glaswand sich abspielt, bildlich gesprochen, dass die durch die Nachricht von fremden Suiziden in das Normalleben hineingeholt wird. Dass also sozusagen so eine Personalisierung oder so eine Vertraulichkeit erzeugt wird, so eine Pseudo-Vertraulichkeit, dass plötzlich die Möglichkeit, das zu machen und zum Beispiel sehr wichtig zu sein in Nachrichten oder in Besprechungen oder in Gesprächen oder Zeitungsberichten oder was auch immer, dass sie dazu führt, dass Menschen, die sich mit solchen Selbstvernichtungs- und depressiven Gedanken tragen, dass die sich sozusagen in so einer gewissen Vertrautheit mit diesem Vorgang selbst, der Durchführung des Suizids vielleicht, wiederfinden können. Mag ja sein vielleicht.
Also ich will da an zwei Punkten widersprechen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass dieses Thema Suizid oder die Beschäftigung mit der Möglichkeit, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, dass das hinter einer Glaswand ist. Ich würde mal vermuten, ich kenne keine Statistiken darüber, aber ich würde mal vermuten, dass wenn man eine statistische Erhebung macht bei zufällig ausgewählten Menschen und die fragt, hast du schon mal daran gedacht, dir das Leben zu nehmen? Dass dann ein relativ hoher Prozentsatz, wenn sie ehrlich antworten, sagen würden, ja. Ja, dass das dem menschlichen Erleben und Leben gar nicht so fremd ist, dieses Thema Suizid. Ja. Und man muss natürlich bei der Suizidalität immer ganz massiv differenzieren zwischen Suizidalität, die im Zusammenhang mit einer schweren psychischen Erkrankung, Depression, Psychose, schizophrene Psychose steht. Das sind andere Suiziddynamiken als Suizidalität, die aus einer Kränkung, aus einer persönlichen Krise bei einem ansonsten gesunden Menschen erwächst oder als dritten sozusagen Suizidtypus den Bilanzsuizid eines Menschen, der das Gefühl hat, er ist gescheitert, er ist schwer krank oder hat beruflich schlimme Niederlagen erlebt, die er nicht wird wieder aufholen können. Also was ich damit sagen will ist, Suizid ist nicht gleich Suizid, sondern wir reden hier über ein sehr heterogenes, vielgestaltiges Phänomen. Also der erste Widerspruch ist, ich glaube, dass das Thema Suizid vielen Menschen nicht wirklich fremd ist, also nicht hinter der Glasscheibe und auf einmal bricht da was ein, was man eigentlich normalerweise von sich geschoben hat. Und das zweite Thema, also meine Perspektive als Psychiater auf Menschen, die ich selbst als suizidal erlebt habe. Was du angesprochen hast, Thomas, dieses narzisstische Element, man tut etwas in diesem finalen Akt des Suizids, was so herausragend ist und von dem man die Vorstellung hat, das erweckt Medieninteresse und man ist da jemand. Das gilt nur für einen ganz kleinen Bruchteil von Menschen, die suizidal sind. Die meisten Menschen, die suizidal sind, denken an Außenwirkungen ihres Suizids gar nicht oder eher nur am Rande. Die sind mit sich selbst beschäftigt.
Das habe ich auch nicht gemeint. Also das sehe ich ganz genau. Ich glaube auch, dass der Suizid als, sagen wir mal, demonstrativer Akt, wenn er denn ernst gemeint ist, keine große Rolle spielt. Ne? Natürlich die nicht ernst gemeinten schon. Die zeichnen sich ja gerade dadurch aus. Oder
Aufmerksamkeitsschreien.
Ich meinte nur im Hinblick auf die Frage von Herrn Schmidt, warum lösen Berichte über fremde Suizide dann plötzlich so eine, in Anführungszeichen, Nachahmung, so eine Serie möglicherweise aus. Deshalb habe ich gedacht, dass da vielleicht eine gewisse Beziehung besteht darin, dass dann so eine allgemeine und sicher auch häufiger als zugegeben vorhandene theoretische Überlegung, das könnte man machen, wenn alles schief geht, dann habe ich ja immer noch diesen Ausweg und so weiter, ja, dass die sich dann plötzlich konkretisiert und nicht mehr als so völlig fremd erscheint. Ja. Wenn der da runterspringt oder wenn der sich erhängt, dann ist das ja scheinbar doch eine realistische Lösung, ja, die auch für mich näher rückt.
Genau. Also das sehe ich auch so.
Sprechen wir über Mord und warum beenden manche Menschen ihr Leben so, dass dabei zwangsläufig andere, nahestehende oder völlig fremde Personen beteiligt werden? Das sind die beiden Fragen, die ich gerne mit Ihnen in diesem Fall besprechen würde. Und mein Vorschlag wäre, Thomas Fischer, wir fangen mit dem Tatbestand an. Und dazu lege ich mal eine steile These vor. Der Copilot hat objektiv seine Passagiere und die restliche Crew ermordet. Es stellt sich einzig die Frage nach seiner Schuldfähigkeit. Presche ich da zu sehr ins Feld oder treten Sie mir dabei?
Da trete ich Ihnen nicht bei. Also mal sehr allgemein gesagt. Kurze Vorbemerkung vielleicht. Ich finde es auf eine gewisse Weise natürlich naheliegend und überzeugend, dass dieser Fall dieses Co-Piloten der Germanwings solch eine extreme Bedeutung in der allgemeinen Diskussion und Öffentlichkeit verursacht hat. Das ist aufgrund der Vielzahl der Opfer vor allen Dingen naheliegend. Und aus Gründen, die mit unserem Eingangsthema Flugangst zu tun haben. Und das wiederum hat ja zu tun mit dem Begriff der Kontrolle. Also welche Kontrolle haben wir Menschen, wir normalen Menschen, über unser Schicksal? Wenn wir jetzt hier im Studio sitzen, halten wir es für relativ unwahrscheinlich, dass jetzt gleich die Decke auf uns herabstürzt und uns alle schlägt. Das heißt, wir meinen, dass solange wir hier ruhig sitzen, keine Handgranaten zünden und ähnliche Dinge machen, dass wir da die Sicherheit unter Kontrolle haben.
Aber dabei wissen Sie nicht, dass dieses Studio so gut gebaut ist, dass es schwingend hier im Gebäude hängt. Also eigentlich
das
sind wir
alles, das ist Spiel,
schallentkoppelt. Ja, ja. Wir schwingen.
Aber wenn Sie, je weiter Sie sich von dieser sicheren, unsinkbaren Position jetzt entfernen, zum Beispiel in die Lüfte erheben oder ganz tief tauchen, desto weniger Kontrolle haben Sie ja auch subjektiv. Ja. Das heißt, wenn Sie da oben sitzen in der Business Class oder da hinten in einem von diesen schrecklichen Einquetsch sitzen, desto mehr haben Sie ja den Eindruck, hier kann ich gar nichts mehr bestimmen. Ja. Jetzt passiert irgendwas oder es passiert auch nicht, ja, und hoffentlich passiert nichts. In Wirklichkeit ist es aber natürlich dauernd so. Wenn Sie sich in den Bus setzen, ist es ja auch so. Oder wenn Sie mit dem ICE von Frankfurt nach Karlsruhe fahren, ist es ja auch so. Sie stecken ja nicht drin. Sie wissen ja nicht, welcher Weichencomputer oder Weichensteller jetzt gerade versagt. Trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, das ist ein bisschen sicherer. Ich bin auf der Erde. Und das ist ja unglaublich angsterzeugend. Das in einer Situation, die per se physisch und psychisch von größter Machtlosigkeit geprägt ist. Größte Machtlosigkeit. Sie sitzen als Passagier in einer Maschine und haben keinerlei Macht über ihr Leben. Das machen da vorne welche und irgendwelche Typen in irgendwelchen Towers, die schlechte Laune haben oder nicht geschlafen oder Alkoholiker sind. Und sie sagen, das wird schon klappen. Es ist ja immer gut gegangen.
Das war beispielhaft. Wir verteidigen kurz die Berufe des Berufsflugzeugführers, des Lotsen und des, wie heißt es, Flugüberwachung. Nicht alle sind Alkoholiker.
Nein, fast keiner. ich will nur sagen, das löst ja eine unglaubliche Angst aus. Und wenn dann sowas Schreckliches passiert wie hier, dann ist es ja völlig katastrophal. Man muss sich aber mal klar machen, letzten Endes ist ja egal, ob da 143 oder auch nur zwei Menschen sterben. Letzten Endes ist es ja für die Sache selbst, für den Täter und für die Tat und für die Welt irgendwie auch egal, weil die Sache ist ja an sich schon furchtbar schlimm. Und man darf nicht dem Irrtum verfallen, dass man sagt, das war jetzt sowas vollkommen herausragendes. Das hat es noch nie gegeben und so weiter. Auch die ganze mediale Berichterstattung darüber, dieses einmalige Vorkommnis eines Mitnahmesuizids in einem solchen Umfang und so weiter, das ist halt einfach deshalb auch so weit oben in der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil es so besonders angsterzeugend ist und weil, wenn man das zulassen würde, ja kein Mensch mehr jetzt wirklich ernsthaft in so eine Maschine steigen würde und sagen, jetzt möchte ich aber erstmal ein Psychogramm des Co-Piloten haben.
Da stimme ich zu, aber wenn wir es trotzdem nochmal auf meine These runterbrechen, eben genau aus dieser, bevor das Ganze passiert ist, völligen Arglosigkeit der Passagiere, die nicht davon ausgehen, dass der Pilot vorhat, sie zu ermorden, so meine These, steigen die alle ein, sitzen da hinten, haben sich dem hingegeben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, er ist nicht schuldunfähig, dann ermordet er sie doch.
Ja, alle. Natürlich. Also
treten Sie doch bei.
Nein, ich trete nur insoweit nicht bei, als die einzig interessante Frage die Schuldfähigkeit ist. Das habe ich natürlich etwas verkürzt beantwortet. Ja. Mir drängt sich die Frage nicht spontan auf. Ja. Weil jemand 120 Menschen umbringt, drängt sich nicht die Annahme auf, er sei schuldunfähig. Das meine ich nur. Also das ist nicht die erste Frage, die man stellt. Dass das ein vorsätzliches Tötungsdelikt ist, das Mordmerkmale verwirklicht, daran gibt es ja keinen Zweifel.
Und also
daran, da habe ich keinen Einwand.
Ja, er wartet darauf, dass der Pilot, der ihn hindern könnte, das Cockpit verlassen hat. Er vertraut darauf, dass die Tür hält, dass der Pilot also nicht mehr eingreifen kann.
Ob er darauf wartet, weiß man nicht. Der Pilot ist halt rausgegangen auf die Toilette, dann macht er die Tür zu. Und es kann ja sein, dass er es in dem Moment gesagt hat, jetzt bin ich mal alleine, jetzt habe ich mal die Chance. Man war ja nicht dabei. Kann sein, dass das wochenlang geplant war, kann sein, dass er auf so eine Gelegenheit gewartet hat, kann auch sein, dass er sich spontan entschlossen hat, weiß man nicht.
Und dass er dabei selber ums Leben kommt, führt dann dazu, dass man es juristisch als einen erweiterten Suizid bezeichnen würde. Der Täter nimmt sich das Leben, nimmt andere Menschen dabei mit.
Genau, das ist die Definition von erweitertem Suizid. Also wir gehen ja davon aus, auch in diesem Fall, dass er jetzt nicht gesagt hat, das wäre ja letzten Endes vom Begriff her auch nicht wesentlich anders. Es könnte ja sein, dass in dem Flugzeug seine 140 schlimmsten Feinde saßen, um das mal jetzt beispielhaft auszudrücken. Und dann sagt er, die werde ich jetzt alle umbringen. Und das ist mir mein eigenes Leben wert. Dann wäre sozusagen die Wertigkeit umgedreht. Davon geht man ja nicht aus, es sind ja zufällige Passagiere. Also er ist ja nicht so ein Märtyrer, der da jetzt einen Anschlag auf diese speziellen Passagiere machen will, sondern er will, so jedenfalls die Feststellungen, soweit man weiß, er will sich selbst umbringen und sagt, das tue ich jetzt auf eine Weise, die tut mir leid oder tut mir nicht leid, auch das weiß man ja nicht, leider dazu führt, dass jetzt auch andere sterben müssen. Das tut allerdings auch jeder, der vorsätzlich einen Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße herbeiführt. Entgegenkommenden Auto.
Mordmerkmal erfüllt, haben Sie schon gesagt. Bei der Heimtücke würden Sie mir beitreten. Ist es auch grausam dadurch?
Nein, grausam bezogen, ist es auf keinen Fall.
Grausam bezogen auf den Piloten, der versucht mit allem, was ihm möglich ist, die Tür einzuschlagen, der wahrscheinlich kommen sieht, was da passiert. Ist das grausam?
Das weiß man auch nicht. Also vielleicht hat er gedacht, jetzt ab nach Kuba, ich werde jetzt hier entführt. Oder es ist ja alles denkbar, was der Pilot da gedacht hat, was macht er da vorne. Vielleicht hat er gedacht, der ist jetzt bewusstlos geworden. Ich denke mal nicht, dass der auf Anhieb gedacht hat, der wird jetzt wahrscheinlich das Flugzeug gegen den Berg steuern, sondern der hat gedacht, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Ja? Dann hat er bemerkt, dass die Zusatzsicherung drin war. Und dann hat er sich vielleicht irgendwas gedacht, dass er da vorne was will, was nicht gut gehen kann. Aber das ist keine Frage von Grausamkeit als Mordmerkmal. Und auch sonst, und die Passagiere sowieso nicht, die waren ja völlig überrascht.
Die haben es wohl erst relativ spät.
Mit dem Aufprall erst bemerkt, ja, oder also jedenfalls sehr spät. Und es wäre auch kein Fall von Grausamkeit, also der Vorruf um ganz besonders herausragender körperlicher oder seelischer Schmerz und Leiden, so ist ja definiert. Das wäre nicht vorhanden.
Dafür war es wahrscheinlich zu dynamisch, zu kurz.
Das ist einfach ein Handtückemord.
Ja. Peter Winkler, jetzt kommt wieder die Sache mit dem in den Kopf gucken. Wir können den Täter nicht fragen. Wir müssen uns auf das beschränken, was wir von außen sehen. Und wir haben festgestellt, wohl mit aller Wahrscheinlichkeit in einer suizidalen Absicht hat er so viele Menschen mitgenommen. Und wir haben auch festgestellt, dieses Modell des erweiterten Suizids, ich töte mich selber und nehme andere mit, das kennen wir aus einer Reihe von Fällen. Was macht das mit Ihnen als Psychiater? Welche Schlüsse können wir halbwegs auf sicherem Boden, schwieriges Bild in dem Zusammenhang, trotzdem halbwegs auf sicherem Boden ziehen?
Ja, also erstmal müssen wir sortieren. Dieser Fall dieses Piloten ist ja nun wirklich ein außerordentlich ungewöhnlicher Fall. Mit sortieren meine ich, es gibt sogenannte erweiterte Suizide, da ist die Mitnahme bestimmter Menschen integraler Bestandteil der Selbsttötungsabsicht des Betroffenen. Das sind in der Regel nahe Familienangehörige, die in diese Mitnahmesuizide einbezogen werden. Depressive Mütter, die aus ihrer Depression herausdenken, sie können ihre Kinder auf keinen Fall auf dieser Welt zurücklassen und sie nehmen sie dann in den eigenen Tod mit. Das ist so eine ganz klassische Mitnahmesuizidkonstellation und die ist natürlich qualitativ von dieser Situation, wo da vorne ein Pilot am Steuerknüppel sitzt, der überhaupt keine persönlichen Beziehungen zu den 149 Leuten, die als Passagiere in seinem Flugzeug drin sind, hat, vollständig unterschieden. Das meine ich mit sortieren. Also erweitert oder Mitnahmesuizid, auch da muss man genau hingucken. Worum geht's denn und was sind die Intentionen des suizidalen Menschen, der dann zum Täter wird, indem er einen anderen Menschen in seine eigenen suizidalen Überlegungen mit einbezieht. Die zweite Sortierung, die erforderlich ist, ist die psychische Ausgangslage des suizidalen Menschen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, Suizid ist nicht gleich Suizid. Und der Suizid eines Menschen oder die suizidale Einengung eines Menschen, der schwer psychisch krank ist, der unter Wahnvorstellungen leidet, der Stimmen hört, die ihm einflüstern, du musst dich umbringen, um den Weltuntergang zu verhindern oder um zu verhindern, dass ganz schlimmer Schaden entsteht. Auch das hat eine ganz andere Qualität als die suizidale Einengung eines Menschen, der übers Leben enttäuscht ist, der Konflikte hat, die er nicht bewältigen kann. Und das ist in der Herangehensweise, wenn man als Gutachter mit solchen Fällen befasst ist, mit dem Piloten, der war ja nun selbst tot. Man tritt ja sozusagen als Gutachter immer nur dann in Erscheinung, wenn es zu einem inkomplett gebliebenen erweiterten Suizid gekommen ist. Das heißt also, um in diesem Fall der Mutter zu bleiben, die Kinder kommen um und die Mutter überlebt ihren eigenen Suizidversuch. Die hat dann natürlich ein Strafverfahren am Hals. Und dann kommt der Psychiater und wird gefragt, wie sah es mit der Schuldfähigkeit dieser Mutter aus? Und da ist eben die erste Frage, war diese Mutter im klassischen Sinne, im herkömmlichen Sinne psychisch krank? War sie so schwer depressiv, dass ihre Depression einen Krankheitswert entfaltet hat, womöglich gar mit wahnhaften Elementen, war sie schizophren? Gibt es eine konkrete psychiatrische Diagnose? Das ist sozusagen die erste Stufe, die da zu überprüfen ist. Also lag eine, um in der juristischen Diktion zu bleiben, lag eine krankhafte seelische Störung vor. Und wenn das zu verneinen ist, dann geht's in den Bereich der Persönlichkeitsdiagnostik rein. Was ist das für ein Mensch gewesen? Wie ging dieser Mensch außerhalb dieser suizidalen Situation früher mit Konfliktsituationen, Kränkungssituationen um? Hat er womöglich eine Persönlichkeitsstörung? Auch das kann Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit haben. Und sozusagen, je mehr Sie dann im diagnostischen Prozess ausschließen oder nicht tatsächlich fundiert begründen können, desto eher kommen Sie dann in einen Bereich, wo Sie sagen, der war zwar suizidal, aber die suizidalen Gedanken, suizidalen Überlegungen, suizidalen Impulse entspringen einer freien Willensbestimmung. Das heißt also, es ist theoretisch bei einem inkomplett gebliebenen erweiterten Suizid möglich, dass der Gutachter zum Ergebnis Schuldunfähigkeit kommt, eventuell mit der Folge Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, weil man sagt, das ist eine rezidivierende Erkrankung, die kann sich wiederholen, kann weitergehen, dass das ja. Vergleichbare Konstellationen können auch in Zukunft auftauchen. Es ist denkbar, dass die gutachtliche Empfehlung lautet, eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit aufgrund der Kombination von suizidaler Einengung und Persönlichkeitsstörung anzunehmen. Aber es gibt eben auch Fälle, bei denen erweiterte Suizide zu begutachten sind, bei denen man dann als Gutachter am Ende sagt, da war die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht eingeschränkt. Das heißt also, aus dem Suizid oder aus der suizidalen Einengung als solcher kann man noch nicht irgendwelche Automatismen ableiten, dass jemand, der suizidal ist, in seiner Schuldfähigkeit in irgendeiner Weise eingeschränkt oder gar deren verlustig gegangen wäre.
Jetzt wissen wir ja ein bisschen was über die medizinische Vorgeschichte, darauf komme ich gleich noch, aber vorher würde ich noch mal fragen wollen, dieser Unterschied, den Sie gerade beschrieben haben, dass man die Leute, die man, ich sag's ein bisschen flapsig, mitnimmt in diesem erweiterten Suizid, dass man die kennt, dass die zur eigenen Familie, zum eigenen Beziehungsgeflecht gehören und dass es wildfremde Menschen sind, so wie hier oder so wie beim Menschen, der falsch auf die Autobahn fährt und Gas gibt und dem es total egal ist, ist, mit welchem anderen Auto er zusammenstößt.
Das ist ja sozusagen der Klassiker.
Ja, kann man da was sagen über die Frage, warum hat da jemand das Bedürfnis, nicht nur selber zu sterben, sondern auch noch jemand anders, ich sage jetzt einfach mal, zu bestrafen, der überhaupt nichts dafür kann und der völlig rätselhaft willkürlich ausgewählt ist?
Ja, also zwei Dinge. Der Begriff bestrafen ist, glaube ich, da nicht angebracht. Eine schwer depressive Mutter, die eingeengt ist, die den Bezug zur Realität verloren hat aufgrund ihrer Erkrankung und die von daher der Überzeugung ist, wenn ich meine Kinder zurücklasse, dann droht denen ein ganz schlimmes Schicksal. Ja, um die will ja diese Kinder nicht bestrafen.
Nein, ich meine die willkürlichen Opfer. Ich meine im Fall des Falschfahrers, der ja jemand reinzieht, der da gar nichts zu suchen
hat. Ja, und auch da würde ich sagen, ist die Intention nicht, den zu bestrafen, sondern das ist diesem Typus, der auf der geraden Strecke auf einmal von der Fahrbahn abweicht und eine Frontalkollision herbeiführt, das ist dem schlicht und ergreifend egal, ob er da jemanden umbringt. Also nicht bestrafen, sondern Gleichgültigkeit.
Aber bestrafen gibt es natürlich auch.
Ja.
Suizide aus Rache.
Ja.
Auch Mitnahmesuizide aus Rache.
Ja, natürlich. Also gerade bei den Mitnahmesuiziden, es gibt schon natürlich in so Rosenkriegsfamilienkonstellationen erbitterte Sorgerechtsstreitigkeiten und der Unterlegene bringt sozusagen die Kinder um, um den, der das Sorgerecht bekommen hat, damit zu bestrafen.
Du wirst schon sehen, was du davon hast.
Genau.
Genau, ja, das meine ich mit Rache.
Ja, ja. Ja. Das gibt's schon auch. Ja. Also als Gutachter muss man sich von den primären Mitleidsgefühlen, die Suizidalität oft auslöst, weil man denkt, Gott, der hat mit seinem eigenen Leben abgeschlossen, dem ging es offenbar so scheiße, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, löst eher Mitleid aus. Aber es gibt eben tatsächlich auch Fallkonstellationen, wo Suizidalität niederträchtig eingesetzt wird.
Ist das so ein Fall hier, Thomas Fischer? Trauen wir uns die Bewertung zu? Wir wissen, alle, die hinter der Cockpittür sitzen, sind schicksalhaft in diese Situation gekommen, können nach allem menschlichen Ermessen nichts für das Schicksal des Copiloten, sind gefangen in der Situation.
Also ich würde mir zutrauen, da ungefähr 10 verschiedene Geschichten drüber zu schreiben, ob wir uns da reinversetzen können und in was wir uns da reinversetzen können. Ja, kann alles sein. Spontan könnte man mal sagen, ja, wie viele Chancen hat jetzt so ein junger Mann, sich umzubringen, der zeitlebens immer Pilot werden wollte und der da vorankommt und der seinen Lebensinhalt drin gesehen hat. Das hat natürlich einen hohen Anteil von, sagen wir mal, narzisstischer Selbstbestätigung, dass er sagt, jetzt werde ich hier mit meinem Rennwagen, / mit meinem Flugzeug, meinem Leben ein Ende setzen. In dieses Flugzeug kommt er aber alleine nicht rein. Ne? Dem gibt keiner einen A320, dass er mal eine Runde dreht. Der hat immer irgendwelche Passagiere dabei. Könnte also sein, dass er sagt, ist mir doch wurscht, wer da hinten drin sitzt. Ich habe mich entschlossen, ich fahre mit einem Flugzeug in die Ewigkeit und springe nicht von dem nächsten Hochhaus runter. Das wäre ein, sagen wir mal, plausibler Grund, ja, dass man sagt, die kenne ich ja sowieso nicht da hinten, das ist mir alles wurscht, die haben halt Pech gehabt. Ja, so wie der entgegenkommende Autofahrer. Der Autofahrer wird ja noch als Mittel zum Zweck benutzt, ja, weil der braucht halt das entgegenkommende Hindernis. Während diese Passagiere da hinten, die sind ja wirklich nur überflüssiger Ballast. Ja. Und man könnte sich vorstellen, selbstverständlich, so wie ich es gerade konstruiert habe, dass es ihm vielleicht lieber wäre, da wären nur 2 drin oder nicht 149. Und dass er es insgesamt auch bedauert, aber er sagt, ja, da kann man halt nichts machen. Meine Motivation und mein Plan ist vorrangig. Kann sein. Es sind aber auch spekulativ wirklich viele andere Sachen denkbar. Die menschliche Psyche ist ja unendlich, ja, und die Verwirrungen und Verknotungen und Verkennungen der Vorstellungswelt und der Entscheidungswelt der Menschen, die sind wirklich unendlich und außerordentlich vielgestaltig. Und das ist spekulativ. Wir haben ja hier Strafverfahren sowieso nicht. Es gibt ja keinen Täter mehr, also ist ja ein Strafverfahren nicht geführt worden. Und alles, was da an Schadensersatz oder sonstigen Rechtsverfahren geführt worden ist, beschäftigt sich nicht mit dieser Frage, sondern die beschäftigt sich allenfalls auf der zivilrechtlichen Ebene dann damit, ob er alleine schuld war oder ob das ein Fehler des Leitwerks war oder so. Und wenn dann geklärt ist, er war alleine schuld und niemand anders hatte Schuld und auch die Ärzte, die ihn versorgt haben, waren nicht schuld und der Pilot, der ihn mitgenommen hat und weiß der Kuckuck wer und die Betriebsärzte von Germanwings, niemand ist schuld außer ihm selbst, dann ist ja alles erledigt. Und der Rest ist Spekulation. Spekulation und natürlich, sagen wir, psychologische, psychiatrische Erfahrung. Aber von juristischer Seite kann man dazu nicht mehr sagen, als dass es objektiv ein Mord war und auch vorsätzlich ein Mord war. und dass die Motivationslage letzten Endes im Dunkeln bleibt.
Auf die Verantwortlichkeit, zivilrechtlich, strafrechtlich von anderen Beteiligten, würde ich gleich nochmal kommen wollen. Aber erst würde ich Sie, Peter Winkler, nochmal fragen wollen. Wir wissen ja etwas über die medizinische Vorgeschichte. Wir wissen, dass es zum Zeitpunkt der Ausbildung des Co-Piloten eine Diagnose im Bereich der Depression gegeben hat. Das hat er auch offengelegt gegenüber der Flugschule. Das ist dort auch bewertet worden. Man ist zum Ergebnis gekommen, er ist, weiß nicht, was das richtige Wort ist, jetzt jedenfalls nicht mehr depressiv, weiß nicht, ob man sagen kann, geheilt, oder es ist zum Stillstand gekommen. Also jedenfalls, man hat ihn das weitermachen lassen. Dann haben wir die Phasen der Krankschreibung unmittelbar vor der Tat und wir haben in diesem Höhepunkt, der dann zu dem Ereignis geführt hat, auch die Situation, dass da sogar eine Krankschreibung in der Wohnung mal vorhanden war, dass er für den Tag des Unglücks krankgeschrieben hätte sein können, diese Krankschreibung nicht wahrgenommen hat, zerrissen hat, zum Dienst gegangen ist. Welche Schlüsse ziehen Sie da draus?
Lieber Herr Schmidt, aus dem, was Sie mir jetzt hier angeboten haben, kann man im Grunde gar keine konkreten Schlüsse, weil das ist zu diffus, dieses Material. Ich weiß aus der Medienberichterstattung über diesen Fall, dass dieser Pilot in den Wochen, Monaten vor diesem schrecklichen Absturz die Sorge gehabt haben soll, dass er erblindet. Und das ist der Punkt, wo man als forensischer Psychiater hellhörig wird. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also zum einen, es sind ja offenbar augenärztliche Untersuchungen durchgeführt worden, die zu dem Ergebnis kamen, die Augen sind gesund. Und der Pilot soll aber trotzdem weiter diese Befürchtungen gehabt haben, dass er erblindet. Und wenn man dann weiß, es gibt eine Vorgeschichte mit Depressionen, dann liegt die Vermutung relativ nahe, dass man sagt, da ist wieder eine Depression da gewesen. Und dieses in Anführungsstrichen psychosomatische Symptom, mit meinen Augen stimmt was nicht, ist Ausdruck einer depressiven Krise. Und zwar einer depressiven Krise, die ganz offensichtlich schwer war, weil es ja nicht nur einfach so eine en passant Befürchtung war, sondern etwas, was diesen Menschen sehr, sehr umgetrieben haben soll. Ich habe den ja nicht persönlich untersucht, insofern alles, was ich sage, ist sozusagen mit dem Vorbehalt, dass hier Rückschlüsse aus Quellen gezogen werden. Und es gibt natürlich depressive Erkrankungen, die so schwer sind, dass sie wahnhafte Züge annehmen können. Also Wahn ist nicht ausschließlich auf Schizophrenien oder auf irgendwelche organischen Erkrankungen des Gehirns beschränkt, sondern es gibt eben auch Depressionen, die mit Wahnvorstellungen einhergehen. Und das Auftauchen von wahnhaften Ideen im Rahmen von depressiven Erkrankungen ist immer ein Schweregradkriterium. Also jemand, der eine leichte oder eine mittelschwere Depression hat, der verliert nicht in wahnhafter Weise den Realitätsbezug. Und wenn man jetzt die Hypothese aufstellt, dieser Pilot war in den Wochen und Monaten wahnhaft davon überzeugt, dass ihm die Erblindung droht, dann ist das erstens ein Schweregradkriterium, was die depressive Störung als solche betrifft, und ist zweitens vor dem Hintergrund der Persönlichkeit der Traum vom Fliegen. Er hat ihn erreicht. Er ist den Weg gegangen vom Segelfliegen über die Pilotenausbildung und er hat es geschafft, als Co-Pilot in eine Verkehrsmaschine zu kommen. Und wenn der jetzt die wahrhafte Überzeugung hat, er verliert sein Augenlicht, dann verliert er natürlich auch diese Ego-Stütze, ich bin der erfolgreiche Pilot. Und da könnte dann,
da geht's dann um alles.
Da könnte dann so eine ganz fatale Eigendynamik eingesetzt haben. Schwere Depression plus diese narzisstische Gefährdung des eigenen Selbstwertgefühls, das über den Beruf eine ganz wichtige Stabilisierung erfahren hat. Und dann kann das Ganze natürlich sehr fatal werden und ist möglicherweise in diesem Fall tatsächlich fatal geworden. Und ich kenne die Befundberichte, er soll ja bei unzähligen Ärzten gewesen sein. Auch das ist immer so ein Alarmsignal, wenn jemand in rascher Folge Ärzte wechselt. Ja, das spricht immer dafür, dass alle Ärzte ihm sagen, Junge, reg dich nicht auf, ist doch alles in Ordnung. Aber es ist ja objektiv nicht in Ordnung, weil in seiner Selbstwahrnehmung, die ist krankhaft beeinträchtigt und er ist sozusagen verzweifelt auf der Suche nach einem Arzt, der ihm endlich bestätigt, dass er recht hat mit seiner Erblindungsfurcht. Und diese potenzielle Dynamik, dass da jemand erstens schwer krank ist und zweitens, dass sein Selbstwertgefühl unmittelbar mit den Augen betroffen ist, ist womöglich verkannt worden und hat dazu geführt, dass der dann am Ende als schwerkranker Co-Pilot in der Kanzel saß.
Und das ist der Punkt, Thomas Fischer, wo ja nochmal eine strafrechtliche Dimension zumindest ganz vorsichtig anklingt. Wenn wir es hier mit Ärzten zu tun haben, die einen Patienten vor sich sehen, Wir können nicht sagen, welche Gedanken sie sich über den Schweregrad seiner möglichen Depression gemacht haben, aber er wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach den Ärzten gesagt haben, was er von Beruf ist. Und dann kommen die Ärzte in ein Dilemma, wenn sie es denn als solches erkennen, dass sie auf der einen Seite eben erstmal die ärztliche Schweigepflicht, das Dasein für den Patienten haben und auf der anderen Seite der Schluss sich aufdringen könnte. Achtung, das könnte gefährlich werden, wenn ich hier jetzt jemand habe, der bildet sich ein zu erblinden, der tut das gar nicht, der ist irgendwie seltsam drauf, schwankender Stimmung, aber er hat die Verantwortung als Berufsflugzeugführer.
Ja, na gut. Also der wird ja jetzt nicht zu lauter Betriebsärzten gegangen sein, die seine Flugtauglichkeit untersucht haben, sondern der läuft halt von einem Augenarzt zum anderen vielleicht. Ja. Jetzt sind Augenärzte, auch wenn sie wissen, der ist Pilot vom Beruf und sagt ihnen, das ist aber wichtig, dass ich gut sehe, ich bin Korrektor bei dem und dem Verlag oder ich bin Pilot oder sonst irgendwas, wo man die Augen braucht oder Chirurg, dann untersuchen sie halt, haben sie eine Starrerkrankung hat oder ob die Linse getrübt ist oder was auch immer und dann stellen sie fest, na, da ist nichts. Und dann sagen sie, ja, da ist nichts, Herr Lubitz. Ne? Und wir können jetzt nichts finden, kommen Sie im halben Jahr nochmal wieder, dann schauen wir nochmal nach. Und dann geht er halt zum Nächsten. So könnte es sein. Der läuft ja jetzt auch nicht zu lauter Psychologen oder Psychiatern oder Neurologen und sagt, ich bin Pilot und ich fürchte, dass ich mein Augenlicht verliere. Also ich weiß es nicht, könnte sein. Andere Frage ist dann, also man muss erstmal unter dieser allgemeinen Bezeichnung die Ärzte oder diejenigen, die mit seinen Vorstellungen von was auch immer, realen, irrealen Vorstellungen konfrontiert waren, haben die das überhaupt als Wahn erkannt? Oder haben die das einfach nur, ich meine, die Wartezimmer sind voll von Menschen, die denken, sie sind krank und dann nach Hause geschickt werden. Und dann wird gesagt, na, ist nicht so schlimm. Ne? Und haben die das überhaupt erkannt und ist es überhaupt deren Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen? Ne? Vor allen Dingen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich auffällig verhält und irgendwie so ein hypochondrisches Wesen an den Tag legt und sagt, es geht mir so schlecht, weil ich habe den Eindruck, ich sehe schlechter als letztes Jahr und es wird immer irgendwie so komisch, wenn ich morgens aufstehe, habe ich immer so Schleier von, was der Kuckuck, was er erzählt hat, ja. Hypochondrie ist ja auch eine verbreitete Persönlichkeitsakzentuierung, ohne dass man jetzt gleich denkt, ja, das könnte dazu führen, dass der morgen irgendwie im Einkaufszentrum sprengt oder sonst irgendwas Schreckliches tut. Und was steckt da alles dahinter? Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit der Situation von Anstaltsärzten oder von Psychiatern, die jemanden aus der Sicherungsverwahrung rauslassen oder aus einem lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer positiven Prognose, der irgendwie 3 Morde begangen hat und pädophil ist. Und dann geht er raus und dann bringt er wieder einen um. Da werden ja regelmäßig heutzutage dann Verfahren gegen diejenigen eingeleitet, die das ermöglicht haben. Da wird gesagt, haben die sich fahrlässig verhalten. Da liegt ja die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlimmes passiert, wesentlich höher, ist aber auch ein Teil des Jobs. Also die Wahrscheinlichkeit ist denen, die darüber entscheiden, dann auch bewusst. Ja, das ist ja gerade die Entscheidung, die sie treffen sollen. Wie wahrscheinlich ist das? Das heißt, es ist eine ganz andere Situation, als wenn der hergeht und sagt, ich habe irgendwelche somatischen Beschwerden und außerdem geht es mir nicht so gut, bin so ein bisschen schlechter Stimmung, weil ich das habe. Ja. Ständig ist mir schlecht, ständig ist mir übel. Ne? Vater, gib mal halt mal das Mittel und mal jenes Mittel und sagt, ja, schauen Sie mal und trinken Sie nicht so viel Kaffee und schlafen Sie gut und nichts passiert. Dass man da jetzt hergeht und sagt, dieser Arzt, der hätte aber wissen müssen, dass der eine Maschine zum Absturz bringt und 140 Leute ermordet. Es ist relativ fernliegend.
Die Diskussion, die damals geführt worden ist, hat sich auch darum gedreht, dass es ja bei den behandelnden Ärzten schon auch so war, dass sie ihn krankgeschrieben haben, also dass sie das, was er geschildert hat, schon so bewertet haben, dass er arbeitsunfähig ist und dass es ihm aber auch möglich war, diese Arbeitsunfähigkeit dann gar nicht wahrzunehmen und zu sagen, ich zerreiße die Krankschreibung, ich gehe zum Dienst in einem Zustand, egal was den Arzt dazu gebracht haben mag, in einem Zustand, wo der Arzt eigentlich gesagt hat, ja stimmt, du bist arbeitsunfähig. Und die Frage war, hätte das die Airline wissen müssen, hätte sie es quasi sowas wie verpflichtend erfahren müssen, dass der Pilot krankgeschrieben ist. Peter Winkler, das ist dann ein echter Zwiespalt zwischen dem, was der Arzt da leisten soll, oder? Einmal das Wohl des Patienten, für den Patienten da sein, deswegen ja auch eine Schweigepflicht, ein Schweigerecht haben und auf der anderen Seite sowas wie die Anforderungen der Allgemeinheit, aber vor einem Risiko muss man geschützt werden.
Also ich persönlich bin froh, dass die ärztliche Schweigepflicht sehr hoch hängt, weil das ist einfach eine ganz wesentliche Basis für das Arzt-Patient-Verhältnis, dass der Patient weiß, was ich da bespreche, wird eben nicht automatisiert weitergeleitet.
Außerdem muss man sagen, da gibt es ja wieder viele Möglichkeiten. Der geht zum Arzt und sagt, mir geht's schlecht. Ich habe den Eindruck, jetzt Augen oder sonst was und außerdem das macht mir so viel Sorgen und ich schlafe so schlecht, deswegen, was auch immer er da erzählt. Und dann sagt der Arzt, okay, Herr Lubitz, ich schreibe Sie mal 2 Wochen krank. Versuchen Sie mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und jetzt machen wir mal da die Untersuchung noch und ich schreibe Sie jetzt erstmal krank. Welche Wahrscheinlichkeit besteht dafür, dass der jetzt zum Arzt geht, sich krankschreiben lässt und dann anschließend die Krankschreibung zerreißt und arbeiten geht und dann sowas Schreckliches tut? Das drängt sich ja jetzt einem niedergelassenen Facharzt für irgendwas auch nicht auf. Mhm. Also, dass man daher gehen sollte und sagen, es gibt eine Pflicht jedes Arztes. Das wäre die Voraussetzung, man muss ja immer zu Ende denken. Dass man jetzt sagt, in diesem einzelnen Fall, hätte in diesem Fall, wo wir jetzt ja wissen, dass was passiert ist, im Nachhinein ist man immer so schlau, dass man weiß, wie man hätte es vermeiden können. 3 Stunden nach der Katastrophenmeldung kommen ja die Nachrichten, hätte man das verhindern können. Das ist eine der unsinnigsten Fragen überhaupt, weil man hätte es immer verhindern können. Ja, außer dass ein Komet schlägt ein. Also wenn es schon passiert ist, weiß man immer, dass man es hätte verhindern können. Aber vorher weiß man es ja nicht. Das ist ja gerade das Problem. Und wenn jetzt jeder Arzt dazu verpflichtet wäre, ständig darüber nachzudenken, dass ein Patient, den er krank schreibt, wegen irgendeiner depressiven Verstimmung oder wegen irgendwelcher seltsamer Äußerungen zu eingebildeten Krankheiten, dass der hergehen kann und schreckliche Folgen in der Außenwelt anrichten. Und da müsste er dann immer die Arbeitgeber oder die Polizei anrufen.
Das war der Gedanke. Da, ja, wo ein besonderes Risiko, also wie zum
Beispiel. Was ist ein besonderes Risiko? Wenn Sie Busfahrer sind, haben Sie auch ein besonderes Risiko. Oder wenn Sie irgendeine Maschine bedienen.
Vorsitzender Richter, ja.
Ja, es gibt immer ein besonderes Risiko. Es sei denn, Sie liegen halt den ganzen Tag nur auf dem Sofa. Und dann vielleicht nicht. Aber dann ist vielleicht die Familie im Risiko. Und dann müssen Sie das Ordnungsamt anrufen und sagen, der muss jetzt untergebracht werden, damit er nicht am Ende noch seine Familie ausrottet.
Vielleicht machen wir es irgendwie konkreter. Hypothetisch, der Herr Lubitz war bei einem Arzt und hat ihm gesagt, ich bin depressiv, ich bin suizidal und ich überlege mir, mit einem Flugzeug, das ich führen kann, weil ich Pilot bin, Selbstmord zu begehen. Und dann ist es mir egal, ob da hinten 300 Leute drin hocken. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ein echtes Dilemma entsteht, wo ein echter Konflikt besteht. Ob man das nicht tatsächlich melden muss, aber die Rechtsprechung, lieber Thomas, korrigier mich, wenn ich da jetzt Unfug sage, soweit ich das verstehe, gibt dem Arzt einen sehr, sehr weiten Entscheidungsspielraum. Der Arzt muss entscheiden, sozusagen diese ethische Frage, was ist höher zu bewerten, das Grundrecht ärztliche Schweigepflicht, das ein hohes Gut ist, oder die Sicherheitsbelange der Allgemeinheit. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die kann und darf er eigenverantwortlich treffen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wenn er eine solche Information, der Patient sitzt vor ihm und sagt, ich überlege mir einen Suizid mit einer Verkehrsmaschine zu begehen, nicht weitergibt, wird er deswegen nicht belangt werden können.
Also ich würde auch mal, wenn er es verrät, würde ich sagen, ist er gerechtfertigt. Ja? Mhm. Also ich würde ihn nicht verurteilen, den Arzt. Ja? Wenn er es nicht verrät, hätte ich auch Zweifel, dass eine Pflicht besteht. Die ist natürlich auch im konkreten Fall anzupassen. Ja, wenn der jetzt einfach nur sagt, aha, interessant, aber ich schreibe Ihnen jetzt ja trotzdem mal Aspirin auf und dann kommen Sie in 3 Wochen mal wieder, dann würde ich sagen, da handelt er massiv seiner ärztlichen Pflicht zuwider. Ja, wenn ihm jemand solche Erklärungen macht, wie Herr Winkler es gerade dargestellt hat, muss er natürlich dafür Sorge tragen, dass sich das nicht verwirklicht.
Hilfe anbieten
und so weiter. Ja. Muss möglicherweise sagen, da rufen wir doch jetzt gleich mal da und da an und da vermittle ich Ihnen jetzt einen Kollegen, der sich um Sie kümmert und lauter so ein Zeug. Ja. Und ich rufe Sie heute Nachmittag und morgen rufe ich Sie auch nochmal an und jetzt gehen Sie mal eine Woche erstmal auf keinen Fall zur Arbeit. Also lauter Vorsorge, präventive Maßnahmen, die das verhindern. Und wenn er das tut und nicht dann auch noch, sobald er draußen ist, bei der Polizei anruft, dann würde ich sagen, verstößt er auch nicht gegen eine Handlungspflicht.
Einen Punkt habe ich noch offen, Peter Winkler. Wir haben festgestellt, in der Ausbildung schon ist eine depressive Erkrankung festgestellt gewesen und als erledigt bestätigt worden, sage ich jetzt mal untechnisch. Ist das etwas, was man sich grundsätzlich so vorstellen kann? Es kann eine depressive Phase im Leben eines Menschen gegeben haben, die so überwunden ist, dass es dann auch für die Weihen eines Pilotenscheines reicht und man durchaus auch zum Ergebnis kommen kann, jawohl, das ist als Krankheitsepisode erledigt, da bestehen keine Bedenken mehr. Oder müsste man das in der Folge kontrollieren?
Also auch hier muss man als Psychiater sagen, es kommt drauf an. Mhm. Natürlich gibt es depressive Episoden, die sind lebensphasisch gebunden. Mhm. Die erste große Liebe geht zu Bruch und danach ist das Leben ein Jahr sinnlos und der Betroffene ist depressiv. Also das würde man diagnostisch als eine psychoreaktive, anhaltende depressive Verstimmung bezeichnen. Und wenn das durch ist, dann ist das durch. Geheilt, abgeklungen, wie auch immer man das nennen möchte. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten endogenen Depressionen, die auf einem verkürzt gesprochen biologischen Stoffwechseldefekt des Gehirnes beruhen. Dass da aus unklaren Ursachen in bestimmten Abständen immer wieder die Neurotransmitter im Gehirn durcheinander geraten, mit der Folge, dass der Betroffene depressive Symptome entwickelt. Man weiß mittlerweile, dass diese Erkrankungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genetisch kodiert sind. Das ist nicht nur ein Gen, sondern es ist ein Gencluster, also ein Zusammenspiel unterschiedlicher Gene. Und weil es genetisch kodiert ist, hat man bei diesen Erkrankungen in aller Regel, wenn man dann Ahnenforschung betreibt, wird man feststellen, dass Familienangehörige, das müssen nicht die Eltern sein, aber die Großeltern oder Onkel, Tanten, dass die die gleiche Problematik haben. Und wenn man so eine endogene Depression hat, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass zwar die einzelne Episode vollständig abklingt, aber dass es zu einem Zeitpunkt X erneut wieder ausbrechen kann. Mit der speziellen Spielart bei diesen endogenen Erkrankungen gibt es dann das Krankheitsbild der manisch-depressiven Erkrankung, wo man zeitweilig depressive Phasen hat und dann aber wieder sozusagen das Gegenstück zur depressiven Phase, nämlich eine manische Phase. Und wenn eine solche Diagnose damals im Rahmen der Pilotenausbildung gestellt worden sein sollte, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das geheilt ist, geheilt im Sinne von wird nie mehr wieder auftreten. Mhm. Wobei dann aber ganz klar dazu zu sagen ist, es gibt innerhalb der Psychiatrie kaum ein Krankheitsbild, das so gut zu behandeln ist wie diese endogenen Depressionen. Es gibt zum einen Medikamente, Antidepressiva, die die akuten Krisen mittlerweile sehr wirksam in den Griff bekommen können. Es gibt sogenannte Phasenprophylaktika, das heißt also Medikamente, die das Wiederauftreten von Krankheitsphasen mit einer hohen Zuverlässigkeit verhindern können. Und es gibt natürlich darüber hinaus das ganze Arsenal von etablierten psychotherapeutischen Behandlungsmethoden. Also zugespitzt formuliert, wenn ich mir aus dem Reigen der psychiatrischen Diagnosen eine aussuchen dürfte, wäre es klar die Depression.
Das war unsere Betrachtung der Germanwings-Katastrophe. Falls Sie diese Folge in schwerer Gemütsverfassung angehört haben, möchte ich Sie nochmals auf das Angebot der Telefonseelsorge und zahlreiche weitere Hilfsmöglichkeiten hinweisen. Ein herzlicher Dank geht an Peter Winkler, der uns in dieser Folge wieder zur Seite stand. Und natürlich wie immer herzlichen Dank Ihnen, Thomas Fischer. Im Cockpit saßen bei zum Flur hin angelehnter Tür Commander Georg Brandl und Flugoffizier Alex Kothe. Außerdem danke dem ganzen Team am Boden rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Sexualstraftäter, der zweimal gemordet hat. Gast der Sendung ist der Gerichtspsychiater Dr. Peter Winkler. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.